Ja, Muttertag. Schon die alten Griechen feierten ein Fest zur Ehre von Müttern und von der Mutter des Gottes Zeus. Das ist so der Anlass gewesen. Diese Tradition wurde später aus unterschiedlichen Gründen in verschiedenen Ländern immer wieder aufgegriffen. Den Engländern zum Beispiel ging es im 13. Jahrhundert um Mutterkirche und den Amerikanern des 19. Jahrhunderts um Frauenrechte. In Deutschland wurde der Muttertag 1923, und wir sollten uns nicht überraschen, vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber, deutsche Geschäftsmänner. Vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber ins Leben gerufen, 1933 von den Nazis zu einem gesetzlichen Feiertag gemacht. Natürlich zu Propagandazwecken. Was den Tag nicht schlechter macht, aber es wurde halt missbraucht. Nach 1945 hat man dann begonnen, den Tag so zu feiern, wie wir es heute kennen, also hier in Deutschland. Der Blumenhandel macht in dieser Woche die größten Umsätze des Jahres, noch vor dem Valentinstag. Aber die Frage ist, worum geht es uns? Was sagt die Bibel über die Rolle der Frau? Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, und ihr werdet es auch so ein bisschen an der Länge der Predigt merken, Gott sei Dank bin ich sehr früh dran heute. Vielen Dank an euch Brüder. Das ist ein Riesenthema. Ein riesiges Thema. Und wir werden heute nur einen Aspekt uns anschauen und es ist trotzdem noch ein großes Thema, dem ich hoffentlich einigermaßen gerecht werden kann in der Zeit, die ich habe. Ich komme zurück zu meiner Predigtserie aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 12 bis 14. Wir sind fast am Ende und jetzt bricht der Jubel aus. Ich weiß nicht. Ach so, und ich hoffe, dass ihr auch anerkennt, dass ich eine so schöne Muttertagsfolie verwende und nicht meine normale Predigtserienfolie. Extra für euch Frauen. Damit ihr ganz besonders aufmerksam seid heute Morgen. Ihr Lieben, wir sind inzwischen am Ende von Kapitel 14 angelangt und wir sind in dem letzten großen Abschnitt dieser, ja eigentlich der gesamten Abhandlung, dieses Gesamtzusammenhangs. Dieser letzte große Abschnitt beginnt mit dem Vers 26 und wir werden heute auch, das werde ich euch auch zeigen, eine sehr strukturierte Gliederung sehen. Wir werden einfach sehen, wie der Gedankengang von Paulus hier läuft. In diesem letzten Abschnitt kommt Paulus zu dem wichtigen Thema der Ordnung. Der Ordnung bei der Anbetung, der Ordnung in unseren Gottesdiensten. Das ist einfach eine sehr wichtige Wahrheit, die er hier anspricht. Und der Hauptvers sozusagen ist Vers 33, wo es heißt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unterordnung, sondern ein Gott des Friedens. Natürlich habe ich jetzt gerade Unterordnung gesagt. Tatsache ist, ihr merkt, wo mein Kopf ist, ja, und was meine Aufmerksamkeit diese Woche war. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Oder positiv ausgedrückt, wie ich das immer wieder in diesem letzten Abschnitt getan habe, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und diese Ordnung sollte auch in unserer Anbetung, auch in unseren Gottesdiensten zu spüren sein. Denn sie ist ein Wesensbestandteil der Eigenschaften Gottes. Und genau diese grundlegende Wahrheit bezieht Paulus auf alle Bereiche der Anbetung und der Gottesdienste, der öffentlichen Zusammenkünfte der Korinther. Und das Gleiche gilt natürlich auch für uns. Wir finden hier ganz viele Prinzipien im Zusammenhang mit den Gottesdiensten, mit den Zusammenkünften. Das heißt also für uns, dass unsere Zusammenkünfte, also unser Gottesdienst, so wie heute, zuerst das Ziel der Ehre Gottes haben soll. Natürlich treffen wir uns, um Gott die Ehre zu geben. Aber sie sollen eben auch die Ordnung Gottes widerspiegeln. Und so steht es hier auch am Ende des Abschnitts in Vers 40, sozusagen nochmal zum Ende, dass Paulus, wo Paulus einfach sagt, also hier, das ist das, was ich euch sagen wollte in diesem großen Abschnitt. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Anständig und in Ordnung. In Vers 26 beginnt Paulus mit einem grundlegenden Prinzip in Bezug auf die Anbetung und die Gottesdienste. Und dieses erste Prinzip ist die Wichtigkeit der Auferbauung der Gemeinde. Wir wissen also auch aus diesem Gesamtabschnitt, die Kapitel 12 bis 14 im Grunde genommen, dass Paulus hier ganz stark zu der Gesamtgemeinde spricht. Also nicht zu einzelnen Gläubigen, sondern zum gesamten Leib. Vers 26. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, also ganz klar, zusammenkommt im Gottesdienst, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Also hier nennt er diese einzelnen Bestandteile eines Gottesdienstes, vielleicht nicht die einzigen, aber wichtige Bestandteile eines Gottesdienstes und sagt alles, also all das geschehe in Ordnung. Das ist ein so praktisches Prinzip. Da geht es nicht primär um meinen Geschmack, was mir gefällt, meine Vorstellungen, meine Vorlieben, sondern darum, was den Herrn ehrt und was die gesamte Gemeinde auferbaut. Das soll und muss auch der Fokus für unsere Zusammenkünfte sein. Was den Herrn ehrt und was die gesamte Gemeinde auferbaut. Die Bibel lehrt nicht Selbstverwirklichung, sondern sie lehrt Selbstverleugnung. Das war einer unserer Lernverse in den letzten Wochen. Lukas 9, Vers 23, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Verleugne sich selbst, nicht verwirkliche sich selbst. Das muss man in unserer Zeit einfach predigen, das muss man lehren und weitersagen. Weil bei uns geht es ja, in unserer Gesellschaft geht es immer nur um Selbstverwirklichung. Verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach, Jesus Christus. Gut, und dann ab Vers 27 wendet sich Paulus dann dem eigentlichen Hauptthema dieses letzten Abschnitts zu, nämlich der Wichtigkeit der Ordnung. Unter diesem Punkt spricht er zunächst über die anständige und ordentliche, das war Vers 40, Anwendung der Sprachengabe in der Versammlung. Ich gehe also hier relativ schnell vor, weil das haben wir alles schon, das war schon Predigtthema der vergangenen Predigten. Ja, also das erste ist die Sprachengabe in den Gottesdiensten. Und als nächstes ging es dann um die Propheten, also die Verkündigung von Gottes Wort in den Gottesdiensten, in den Versammlungen, in den Versen 29 bis 23. In beiden Abschnitten nennt Paulus eine Reihe von Regeln, die die freie, völlig beliebige Ausübung dieser Geistesgaben einschränkt und regelt. Das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiges Prinzip. Ein weiteres wichtiges Prinzip in Bezug auf die Ausübung von Geistesgaben. Und das Prinzip ist, wenn man es anders formuliert, nur weil ein Gläubiger eine Geistesgabe hat, heißt das nicht, dass er sie beliebig und völlig nach eigenem Willen anwenden kann. Sondern es gibt Einschränkungen. Paulus nennt hier ganz klare Regelungen in Bezug auf die Ausübung dieser Geistesgaben. Das waren, wie gesagt, die letzten Predigten. Gut, das klingt für uns jetzt erstmal völlig logisch, also dass man nicht einfach frei seine Geistesgaben ausübt, sondern dass man sich an gewisse Grenzen, an gewisse Regeln hält, kein Problem. Aber offenbar ist das vielen Christen, auch gerade in unserer Zeit, nicht bewusst oder vielleicht sogar egal. Und ich habe es gar nicht erwartet, aber der Herr hat es so geführt, dass ich letzte Woche in einer Gemeinde war, wo auch die Sprachengabe ausgeübt wird. Es war ein Gottesdienst, ein relativ kurzer Gottesdienst. Wir waren zu Besuch Und genau da ist auch das passiert, was Paulus hier direkt anspricht in Bezug auf die Korinther Gemeinde. Da haben, das war vielleicht insgesamt 50, 60 Menschen, die da versammelt waren, Gläubige, die da versammelt waren. Und sie haben durcheinander in Sprachen geredet, immer wieder. Und da frage ich mich, lesen Geschwister wie Sie diese Stelle nicht? Hören Sie Paulus' Worte nicht? Wie gehen solche Gläubige, also ich stelle jetzt keinen Einzelnen heraus, ich habe euch nicht gesagt, welche Gemeinde das ist, aber wie sehen Sie Gottes Wort und die Anweisungen, die Paulus hier gibt in Bezug auf die Sprachengabe? Allein da 4 oder 5 ganz konkrete Regeln, die die Sprachengabe, die die völlig beliebige Ausübung der Sprachengabe einschränken. Und dennoch wird da kreuz und quer in Sprachen gebetet, ohne Auslegung, einfach so, Hände aufgelegt. Schade, schade, wirklich schade. Denn der Herr sagt hier ganz klar, alles soll, beziehungsweise Paulus, aber letztendlich ist es der Herr durch sein Wort, es soll anständig und in Ordnung ablaufen. Denn wenn wir uns danach ausrichten, dann spiegeln unsere Gottesdienste eine Eigenschaft Gottes wider. Nämlich die Tatsache, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Der Ordnung und des Friedens und nicht der Unordnung, des Durcheinanders. Genau dieselben Prinzipien finden wir auch in Bezug auf die Ausübung der Prophetengabe, also der Verkündigung von Gottes Wort in der damaligen Zeit durch direkte Offenbarung. Ab Vers 29. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden, die anderen sollen urteilen. Also hier sogar noch die Prüfung dessen, was da gesagt wurde. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Weitere Regel. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Also hier die Ausübung von Selbstdisziplin. Darüber hatten wir auch in der letzten Predigt gesprochen. Das Ergebnis der ordentlichen Ausübung dieser Geistesgaben ist was? Der Friede der Gemeinde. Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Werden die Geistesgaben in der richtigen Art und Weise ausgeübt, in Ordnung und anständig, werden die Gottesdienste auf die richtige Art und Weise ausgeführt, zur Ehre Gottes, dient es zum Frieden der Gemeinde, ganz klar. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Predigt, nämlich die Rolle der Frau in der Versammlung, passend zum Muttertag. Also ihr Lieben, das ist keine Muttertagspredigt, nicht wirklich. Wir tun einfach mal so, als wäre sie eine. Frauen in der Versammlung. Also wenn wir uns einfach nochmal in Erinnerung rufen, was Paulus in diesem gesamten Abschnitt gepredigt hat und wie er vorgegangen ist, was würden wir dann erwarten, wenn wir auf die Praxis bzw. die Rolle der Frau in den Gottesdiensten eingehen. Also wenn wir darüber nachdenken, was er über die Sprachengabe gesagt hat, was er über die Geistesgabe gesagt hat, die Verkündigung gesagt hat, die Prophetengabe, was würden wir jetzt erwarten? Also er hat die anderen beiden Gaben, die Ausübung dieser Gaben, eingeschränkt und geregelt. Und jetzt spricht er über Frauen im Gottesdienst. Ich würde sagen, wir sollten dasselbe erwarten und genau das werden wir hier auch sehen. Im Zusammenhang der Wichtigkeit der Ordnung in der Versammlung spricht Paulus jetzt über die Rolle der Frau in der Gemeinde. Der unmittelbare Zusammenhang ist die Ausübung der Geistesgaben in der Gemeinde. Also der Gesamtabschnitt, der Gesamtzusammenhang, der größere Zusammenhang ist die Ordnung in den Versammlungen und der unmittelbare Zusammenhang ist die Ausübung der Geistesgaben in der Gemeinde. Und ich denke, damit können wir auch schon mal eine erste Frage beantworten. Ich hatte euch ja am Ende meiner letzten Predigt, falls ihr euch erinnert, also Ende meiner letzten Predigt in dieser Serie vor Ostern, hatte ich euch ja gesagt, wir werden eine ganze Reihe von Fragen haben an diesen Text. Und eine erste dieser Fragen können wir jetzt schon mal beantworten, nämlich warum Paulus in diesem Zusammenhang plötzlich über Frauen in der Gemeinde spricht. Und ihr denkt, ja, ist doch eigentlich gar nicht so ein Problem. Ja, ist es doch. Werde ich euch zeigen. Ich habe ein Zitat. Ich werde heute übrigens sehr viele Zitate vorlesen, aber ich denke, wir müssen diesem Thema, diesem wichtigen Thema einfach gerecht werden. Also hier mein erstes Zitat in der heutigen Predigt. Anscheinend hielten die ersten Kopisten des Briefes, also die ersten, die die Schrift weiter kopiert haben, des Briefes, manche Verse dieses Abschnittes, nämlich die Verse 34 an dieser Stelle, für unangebracht. Und setzten sie daher an den Schluss des Briefes. Also die Kopisten selber sind hingegangen, haben gedacht, das passt irgendwie nicht zusammen, das muss ein Fehler sein, haben diese Verse ans Ende des Abschnitts gelegt. Radikaler gehen einige moderne Exegeten vor, die sie überhaupt für nicht authentisch oder authentisch paulinisch halten und eines jeglichen Kommentars für unwürdig. Also sie sagen einfach, das ist nicht von Paulus geschrieben, es ist nicht authentisch und wir kommentieren das gar nicht. Also es ist tatsächlich ein Problem, ein auslegungsmäßiges Problem für einige. Und diese zwei Verse werden definitiv sehr stark debattiert. Also einige Ausleger zweifeln offenbar daran, dass diese Verse tatsächlich von Paulus geschrieben wurden, weil sie eben meinen, dass der Text nicht in den Gesamtzusammenhang passt. Aber tatsächlich stehen diese beiden Verse genau an dieser Stelle in allen Manuskripten, in allen Handschriften der Bibel. Was heißt das für uns? Selbstverständlich gehört das hier in den Text. Und selbstverständlich, und ihr Lieben, es fällt mir nicht leicht, sowas zu predigen. Und es fällt mir in der heutigen Zeit auch nicht leicht, das an einem Muttertag zu predigen. Aber dennoch, es ist Teil von Gottes Wort. Es ist inspiriertes Wort Gottes. Es steht in allen Manuskripten der Schrift. Und deswegen muss der Prediger diesen Text predigen im Jahr 2019. Auch wenn er nicht leicht zu schlucken ist für den einen oder anderen oder für Feministen in der heutigen Zeit. Okay, und jetzt zum Text. 1. Korinther 14, ich lese ab Vers 33, dem Ende von Vers 33, weil ich glaube, dass dieser Teil auch mit zu dem Text gehört. Also ihr wisst schon, in den Handschriften des Neuen Testaments gibt es keinen Punkt und Komma, das gab es damals nicht, sondern der Text ist einfach in einem durchgeschrieben. Ja, schaut euch die griechische Bibel an, ein paar von uns haben eine, ein paar von uns lernen noch gerade im TTZ Griechisch. Ist übrigens für alle offen, ja, für Männer und Frauen. Kleiner Werbeblock am Sonntagmorgen fürs TTZ. Es ist in einem durchgeschrieben und man muss wirklich im Zusammenhang überlegen, zu welchem Vers ein bestimmter Text gehört. Und manchmal ist es nicht ganz so einfach und Übersetzer kommen hier zu verschiedenen Ergebnissen. Schlachter kommt zu einem anderen Ergebnis als die Elberfelder Bibel. Ist okay, man muss sich ja irgendwie entscheiden. Ich bin der Meinung, dass die Elberfelder es an diesem Punkt richtig macht. Wie es in allen Gemeinden, also Vers 33, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Okay, jetzt einfach ganz tief durchatmen. Besonders die Frauen, ganz tief durchatmen. Hände an die Seite, ganz ruhig, meditativ sozusagen. Puls nach unten kommen lassen. Und dann beschäftigen wir uns mit der wahren Bedeutung dieses Textes. Wie auch bei anderen Themen, die Paulus hier bisher angesprochen hat, können wir also davon ausgehen, dass die Korinther auch auf diesem Gebiet ein Problem hatten. Und wir wissen, die Korinther, der gesamte Korintherbrief ist, also die Korinthergemeinde, die hatte wirklich Probleme. Ist ein Negativbeispiel. Aber das hilft uns natürlich, am Negativbeispiel lernen, wie es richtig ist. Ja? Offenbar war hier ihr Verhalten im Gottesdienst mitunter, und jetzt hier Paulus' Worte, schändlich, wie er das am Ende von Vers 35 sagt. Also was auch immer passiert ist und wie auch immer das genau konkret aussah, das, was da passierte, war offenbar mitunter schändlich. Und ich glaube, dass es der Grund ist, warum er den Korinthern an dieser Stelle ein paar sehr, sehr deutliche und klare Anweisungen gibt. Aber eben nicht nur den Korinthern, sondern letztendlich ja auch uns, die diesen Text heute im Jahr 2019 lesen. Wir müssen halt überlegen, was war die Situation damals und was können wir für uns daraus entnehmen, damit wir davon lernen können und die Fehler der Korinther vermeiden können. Zuerst sehen wir hier einen universellen Standard. Das wird deutlich am Ende von Vers 33, der, wie ich eben gesagt hatte, meiner Meinung nach zu diesem Abschnitt gehört. Paulus spricht hier zu allen Gemeinden der Heiligen. Also er sagt jetzt ganz bewusst, es geht jetzt nicht mehr nur um eure Gemeinde und die Situation da, sondern eure Gemeinde und alle anderen Gemeinden, alle Gemeinden der Heiligen. Und das wird auch deutlich, wenn er dann in Vers 34 von den Gemeinden, also im Plural spricht. Ja? Also ich denke, das ist ziemlich deutlich, dass das hier ein allgemeiner, universeller Standard ist. Das ist also Gottes Standard, demnach auch für unsere Zeit. Wie gesagt, die Verse 33 und 34 sind natürlich in unserer Zeit nicht leicht zu predigen und zu schlucken. Aber sie sind eben Teil von Gottes Wort. Ich muss vielleicht auch noch sagen, also wir brauchen alle keine Angst zu haben, denn im Grunde genommen bin ich der Meinung, dass wir hier in unserer Gemeinde diese Verse und das, was Paulus hier lehrt, in unserer Gemeinde bereits schon anwenden. Also wir werden nichts ändern. Ja, es wird jetzt nicht hier die Predigt sein und dann wird irgendwas Neues in der Gemeinde anfangen. Wir werden es ganz anders machen. Keine Angst. Es darf alles so bleiben, wie es ist. Aber wir wollen einfach nochmal bestätigen, warum wir die Dinge so tun, wie wir sie tun. Und da möchte ich halt auch euren Fragen, die ihr vielleicht habt, an den Text und an dieses Gesamtthema einfach gerecht werden. Gut, es ist ein universeller Standard und das nächste ist, es ist ein fester oder deutlicher Standard. Ich habe kein besseres Wort gefunden als fester Standard, aber ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Nochmal ab Vers 33, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden. Also schweigen und nicht erlaubt. Und dann später sagt er das nochmal wieder auf sehr deutliche Weise. Das sind schon sehr, sehr klare Worte, die Paulus hier findet. Und das meine ich damit. Das ist ein fester, deutlicher Standard. Er wäscht das nicht weich, sondern er sagt ganz klar, wie er das haben möchte und wie er das sieht. Dieses Wort schweigen, das bedeutet genau das, was es sagt. Ich habe euch aber trotzdem mal eine Parallelstelle mitgebracht, damit ihr es einfach noch besser einordnen könnt. Lukas 9, Vers 36. Und während die Stimme geschah, also das ist die Transfiguration. Die Verklärung. Manchmal bin ich im Englischen irgendwie in meinem Kopf. Die Verklärung unseres Herrn. Genau, das ist der Gesamtzusammenhang. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen, also die zugeschaut haben, die Jünger, schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas davon, was sie gesehen hatten. Also sie schwiegen, sie sagten niemandem etwas. Das ist genau dieses Wort. Und nicht reden hat auch genau diese Bedeutung. Also, was machen wir jetzt damit? Erwartet Paulus jetzt hier allen Ernstes wirklich, dass die Frauen in unserer Gemeinde nicht sprechen dürfen? Wie soll das eigentlich aussehen? Wie muss man sich das vorstellen? Kommt hier rein, die Frauen, ja, kommen hier rein, sagen kein Wort. Nicht guten Morgen, nicht hallo Olli, oder wie geht's dir? Wie lief die Predigtvorbereitung? Wie sollte das aussehen? Wie meint Paulus das? Wie passt das in unserer Zeit? Gute Frage. Also ganz sicher meint Paulus hier nicht, dass die Frauen in der Gemeinde nicht sprechen und nie etwas sagen dürfen. Ganz sicher nicht. Darum kann es hier nicht gehen. Und genau an diesem Punkt wird natürlich der Zusammenhang wichtig. Deswegen habe ich das auch nochmal vorhin so genau benannt. Und wir kennen den Zusammenhang ja auch. Haben wir jetzt schon so oft besprochen. Zusammenhang sind die Zusammenkünfte der Gemeinde und der geordnete Ablauf der Gottesdienste. Und nochmal, im unmittelbaren Zusammenhang geht es um die Prophetengabe und die Ausübung der Sprachengabe. Also vor diesem Hintergrund die Ordnung der Gemeinde und dann als Unterpunkte die Sprachengabe, Ausübung der Sprachengabe und die Verkündigung von Gottes Wort. Also wie heute in der Predigt, damals allerdings noch etwas anders, aber darüber hatten wir ausführlich gesprochen. Das müssen wir berücksichtigen. Das ist der Zusammenhang, der Hintergrund, vor dem Paulus diese Aussage macht. Und wenn wir das alles berücksichtigen, dann wird klar, dass Paulus hier eine sehr spezielle Situation vor Augen hat. Nämlich die Ausübung der Sprachengabe, also die Weissagung, die Prophetengabe und die Sprachengabe durch Frauen im Gottesdienst. Und eben auch dieses Thema der Ordnung, aber das ist sozusagen der Untergrund, der Unterbau. Und genau vor diesem Hintergrund ermahnt Paulus die Korinther, dass die Frauen in der Gemeinde schweigen sollen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, in dem Zusammenhang, Sprachengabe und Verkündigung von Gottes Wort. Gut, und jetzt kommen wir zu einem größeren Abschnitt, in dem ich euch einige Zitate vorlesen werde, nämlich die Tatsache, dass das Ganze auch ein ordnungsmäßiger Standard ist. Also ein Standard, der mit einer bestimmten Ordnung und Reihenfolge zu tun hat. Ich lese euch nochmal den Vers vor oder die Verse und dann werden wir uns einiges anschauen. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen Frauen in der Gemeinde schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade besser geworden ist oder schlimmer für mich, wenn ich das Ganze predige. Also der Grund, den Paulus hier anspricht, ist die Unterordnung der Frau, so wie sie auch schon im Gesetz zu finden war. Mit dem Gesetz meint er das Alte Testament. Und mir ist völlig klar, Unterordnung ist ein reines Kampfwort in der heutigen Zeit, oder? Also in unserer Gesellschaft zumindest, vielleicht nicht heute Morgen bei uns. Ich hoffe nicht. Aber in unserer Zeit ist das ein echtes Kampfwort. Und deshalb ist es mir wichtig, hier ein paar Vorbemerkungen zu machen. Eine Vorbemerkung ist diese. Nämlich die Tatsache, dass am Fuße des Kreuzes vor dem Herrn Jesus Christus wir alle gleich sind. Kein Unterschied. Am Fuße des Kreuzes sind wir alle gleich. Aus der Sicht des Evangeliums alle gleich. Wir alle sind Sünder, deren Schuld vergeben wurde, wenn wir mit dem Herrn Jesus Christus leben. Wenn wir ihn bereits in unser Leben eingeladen haben, sind wir alle gleich. In Bezug auf unsere Rettung, in Bezug auf unsere Beziehung zu Jesus Christus. Egal, ob Mann oder Frau, Jugendlicher oder Kind. Und die Bibel sagt es auch ganz eindeutig. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir alle haben gesündigt, wir alle brauchen die Erlösung. Egal, ob Mann oder Frau, Jugendlicher oder Kind. Oder 1. Korinther 12, Vers 13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Man könnte sogar hinzufügen, egal ob Mann oder Frau. Denn es ist kein Unterschied. Wie gesagt, das Ganze ist ein riesiges Thema und ich kann das nicht in dieser Ausführlichkeit heute Morgen besprechen. Also da, wir machen nur sozusagen einen kleinen Anfang, aber es ist wichtig. Also ich musste ausführlich genug sein, um euch das Gefühl zu geben, also was wir heute Morgen gehört haben, das gibt uns zumindest die Grundlage, einen Ansatz, einen Anfang für das, was wir hier lehren und was Paulus hier sagt. Aber wer von euch sich näher mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dem kann ich nur ganz, also wärmstens dieses Buch von Alexander Strauch empfehlen. Das Buch gibt es schon seit einigen Jahren. Das heißt Die Revolution der Geschlechter, Gottesplan für Mann und Frau. Kann ich sehr, sehr empfehlen, wenn ihr das vertiefen wollt. Gut, kommen wir also zu diesem Thema der Unterordnung. Im Großen und Ganzen gibt es in evangelikalen Kreisen, in evangelikalen Gemeinden zwei Positionen, wenn es um die Rolle von Mann und Frau geht. Und zwar gibt es den sogenannten komplementären, also ergänzenden Ansatz oder den egalitären Ansatz. Also egalitär bedeutet gleich, komplementär, ersetzend, ergänzend. Dazu ein erstes Zitat. Die komplementäre Sichtweise lehrt, dass Gott Männer und Frauen gleich geschaffen hat, ihnen aber jeweils geschlechtsspezifische Rollen zugedacht hat. Also Gott hat uns gleich geschaffen als Mann und Frau, aber er hat uns jeweils geschlechtsspezifische Rollen zugedacht. Das ist die komplementäre Ansicht. Das ist auch meine Ansicht. Ich denke, das ist die biblische Ansicht. Das heißt also, Mann und Frau sind gleich, aber mit ergänzenden Unterschieden, sich ergänzenden Unterschieden. Und jetzt zur egalitären Sichtweise. Auch wieder ein Zitat. Evangelikale Feministinnen lehren, dass Gott Männer und Frauen gleich schuf, um sein göttliches Ebenbild zu sein. Alles klar, soweit gut. Darüber hinaus schließen sie, dass wahre Gleichberechtigung erfordert, dass beiden Geschlechtern die gleichen Dienstmöglichkeiten offenstehen. Sie glauben, dass die Unterordnung der Frau in der Ehe und die Beschränkung der Frau in christlichen Diensten nicht im Einklang mit dem echten Bild der biblischen Gleichberechtigung steht. Sie denken, dass die gleich aber doch unterschiedlich Doktrin der Vertreter der komplementären Sichtweise ein Widerspruch in sich selber ist. So viel zur egalitären Sichtweise. Ihr Lieben, es geht bei dem Thema Unterordnung, diesem gesamten Thema, natürlich auch um Frauenrechte. Das ist mir völlig klar. Frauenrechte sind im Ursprung natürlich eine wichtige Angelegenheit, vor allem vor dem Hintergrund von Diskriminierung. Völlig klar. Und das sehen wir auch so deutlich in Gottes Wort. Weiteres Zitat: Gegen eine Frau zu sündigen, bedeutet gegen Gott zu sündigen, in dessen Bild sie ja geschaffen wurde. Absolut richtig. Gegen eine Frau zu sündigen bedeutet, gegen Gott zu sündigen, in dessen Bild sie ja geschaffen wurde. Und jetzt schauen wir einfach mal auf unseren Herrn Jesus Christus, wie der das gemacht hat. Also vorab, ich möchte sagen, unser Herr Jesus Christus und auch Paulus hatten ein unfassbar hohes Bild von Frauen. Besonders in der damaligen Zeit, in der Antike. Und es ist auch so, dass unser Herr Jesus Christus auf der einen Seite die Unterschiedlichkeit der Rollen von Mann und Frau lehrte und auf der anderen Seite alle Frauen, mit denen er in Kontakt kam, mit großem Respekt behandelte. Der Herr Jesus Christus hat Frauen auf wunderbare Weise behandelt. Denkt nur mal an die Begegnung mit der Frau am Brunnen, wie er mit der umgegangen ist. Einfühlsam, sanftmütig, trotzdem direkt und hat das Herr angesprochen. Ich glaube, wir hatten ja vor kurzem mal eine Predigt von Rolf dazu gehört. Oder auch den Umgang mit der Sünderin in Lukas 7, die von der Gesellschaft als Abschaum gesehen wurde. Schaut gerne mal Lukas 7, ich lese ein paar Verse daraus vor. Lukas 7, ab Vers 37. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Also wird hier besonders betont, ich denke, das ist einfach eine sehr vorsichtige Ausdrucksweise der Bibel, um zu beschreiben, was sie so für ihren Unterhalt getan hat. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er, Jesus, in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was diese Frau, was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. So denkt der Pharisäer über die Frau. Dann ein paar Verse weiter in Vers 47, hier spricht Jesus, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Das sind nur zwei von so vielen Beispielen, die wir finden könnten, wie Jesus auf wunderbare Weise mit Frauen umgeht. Und was er uns natürlich durch sein Vorbild auch weitergibt und lehrt. Weiteres Zitat. In unserem Eifer, die scheußlichen Vergehen, die Frauen angetan wurden, gut zu machen, müssen wir vorsichtig sein, nicht gegen die Wahrheit des Wortes Gottes und gegen seinen Entwurf der Rolle von Mann und Frau zu verstoßen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott die männlichen und weiblichen Verschiedenheiten schuf, damit die Geschlechter sich auf wunderbare Art und Weise ergänzen und unterschiedliche Aufgaben in der Gesellschaft erfüllen. Also Gott hat das genau so gemacht, wie es richtig ist, wie es perfekt ist, wie es vollkommen ist. Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild. Er schuf Adam und Eva, zwei geschlechtsspezifische Menschen. Ihr Lieben, er hätte es auch anders machen können in seiner Souveränität. Er hätte es auch anders machen können. Die Tatsache, dass Gott Mann und Frau in seinem Abbild schuf, zeigt ganz klar, dass beide in Wesen und Wert gleich sind. In Wesen und Wert sind Mann und Frau absolut gleich. Aber er schuf uns eben auch mit Unterschieden. Das beginnt schon damit, dass Gott dem Mann, Adam, den Gattungsnamen für die Menschheit gab. Nicht Eva, sondern Adam. Dann ist es auch Adam, der die Tiere benannte. Dann schuf er Eva aus der Rippe des Mannes, Adam aus dem Staub der Erde. Zudem wurde die Frau für den Mann geschaffen. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch Adam allein sei. Ich will ihm eine Hilfe oder Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das Wort Hilfe bedeutet eben Gehilfe oder Unterstützung. Und ich muss mich an eine Sache erinnern aus der Hochzeit von Astrid und Simon. In dem Zusammenhang hatte nämlich dein Vater gesagt, das Wort Gehilfin heißt eigentlich Geh, hilf ihm. Habe ich mir von damals gemerkt. Wie lange ist das jetzt? 10 Jahre? 12, meine Güte. Also, ja, wenn da in eurer Übersetzung in der Schlachter Gehilfin steht, streicht es einfach, es heißt Gehilf ihm eigentlich. Nein, kleiner Scherz. Und dann beginnt der Konflikt zwischen den Geschlechtern. Und zwar mit dem Sündenfall. 1. Mose 3, Vers 16. Ganz interessant. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Achtung, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Jetzt ist es den Auslegern nicht ganz klar, was dieses Wort Verlangen heißt, aber es steht ja ganz, also auf der einen Seite steht eben, Eva wird ein Verlangen nach dem Mann haben, was auch immer das genau bedeutet im Detail. Und auf der anderen Seite steht, er aber wird über dich herrschen. Also diese beiden stehen sich gegenüber. Wie gesagt, was auch immer das genau heißt, vielleicht Thema für eine Bibelstunde oder so. Aber diese beiden stehen sich gegenüber und das zeigt einfach den Beginn dieses Geschlechterkonflikts. Und wir müssen auch sehen, dass das Ganze eben dass das Ganze Teil von Gottes Strafe für Adams Ungehorsam war. Damit beginnt dieser Konflikt. Aber zurück zur Unterordnung. Was genau bedeutet dieses Wort? Das Wort ist eins von insgesamt vier Worten, die Schlüsselbegriffe in Bezug auf die Geschlechterrollen im Neuen Testament sind, beziehungsweise in der ganzen Bibel. Dazu kommt eben noch Hilfe oder Gehilfin, was wir eben gerade gesehen haben, dann Haupt und dann Autorität ausüben an anderer Stelle. Ja, und das zusammen eben mit dem Wort Unterordnung. Unterordnung weist immer auf eine Beziehung zwischen einer untergeordneten Position und einer Autorität hin. Im Neuen Testament gibt es interessanterweise eine ganze Reihe von Über-Unterordnungsverhältnissen. Das müssen wir uns auch klar machen. Also es geht nicht nur um Mann und Frau. In dem Zusammenhang wird das Wort Unterordnung gebraucht, sondern ganz, ganz viele Verhältnisse, die auch Unterordnungsverhältnisse sind. Und die habe ich euch mal mitgebracht, damit ihr sie euch mal anschauen könnt. Die Bibelstellen stehen dahinter, die lese ich jetzt nicht vor, aber die Verhältnisse. Jesus war seinen Eltern untertan. Bürger sollen sich dem Staat unterwerfen. Das Universum ist Christus unterworfen. Die Gemeinde ist Christus untergeordnet. Gläubige sollen sich Gott unterwerfen. Gläubige sollen sich ihren geistlichen Leitern unterordnen. Christus ist Gott dem Vater unterworfen. Sklaven sollen sich ihrem Herrn unterordnen. Und eben auch Ehefrauen sollen sich ihren Männern unterordnen. Ganz interessant ist übrigens die Beobachtung, diese Beziehungen kann man nie umkehren. Kann man nie umkehren. Nur das, was wir gehört haben. In Bezug auf die Ehe bedeutet Unterordnung, und jetzt wird es wichtig, dass ein Ehepartner liebevoll die Führung übernimmt, während der andere diese Führung bewusst und aktiv unterstützt. Unterordnung bedeutet, dass ein Ehepartner die liebevolle Führung übernimmt, während der andere diese Führung bewusst und aktiv unterstützt. Weiter, in Bezug auf die Ehe, finden wir in 1. Petrus 3 wunderbare, hilfreiche Worte. Werde ich ihn auf Englisch übersetzt? Okay, Google. Google übernimmt den Rest meiner Predigt, glaube ich, oder Siri. Okay, schaut mal gerne in 1. Petrus 3 nach. 1. Petrus 3, die ersten Verse, sind einfach schön, die zu sehen. Und ihr Lieben, ich werde heute nicht ganz pünktlich fertig. Ist das okay? Können wir das aushalten? Das Thema ist spannend, oder? Die Antworten wollen wir hören. Ich zumindest. Mitgehangen, mitgefangen. Tut mir leid. 1. Petrus 3, Vers 1. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ungläubige Männer, ohne Wort durch den Wandel der Frau gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Und jetzt sehr, sehr wunderbare Verse. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold und Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Boah. Was für wunderbare und hilfreiche Worte. Der sanfte und stille Geist einer Frau, die sich ihrem Mann aktiv und bereitwillig, freiwillig unterordnet. Das ist ihr Schmuck und vor Gott sehr köstlich. Aber es ist ganz klar, das biblische Konzept der Unterordnung hat selbstverständlich auch seine Grenzen. Und jetzt möchte ich euch mal sagen, was biblische Unterordnung nicht ist. Ist auch ganz wichtig, dass wir das sehen. Und wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber ich habe hier ein paar. die ich euch stellvertretend oder beispielhaft nennen möchte. Biblische Unterordnung bedeutet nicht, dass die Frau minderwertig ist. Bedeutet auch nicht, dass die Ehefrau sich passiv zu verhalten hat und jeglichen Gedanken an Unabhängigkeit aufgibt. Dass der Ehemann die Kreativität, Gaben und Individualität seiner Frau im Keim erstickt, bedeutet auch nicht, die Ehefrau hat alles zu tun, was ihr Mann verlangt und andernfalls unterdrückt wird. Bedeutet auch nicht, dass die Ehefrau die Sünden und Verantwortungslosigkeit ihres Ehemannes zu unterstützen hat. Und bedeutet auch nicht, dass die Ehefrau mit einem Mann zusammenleben muss, der sie misshandelt. Sehe ich ganz genauso. Gut, und dann wieder etwas positiver. In Epheser 5 betont Paulus die liebevolle Führung des Mannes. Dass wir das auch nochmal gesehen haben, der Vollständigkeit halber. Epheser 5, 25, auch nur beispielhaft, denn in diesem ganzen Abschnitt spricht er mehrfach darüber, dass Männer ihre Frauen lieben sollen. Dreimal, glaube ich. Vers 25 heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, Achtung, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also mehr Liebe gibt es nicht. Mehr Liebe geht nicht. Das ist die ultimative Liebe, die Jesus Christus für uns hatte, dass er sich selbst für uns hingegeben hat. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel von uns Männern, auf das wir hinwachsen sollen. Und wenn ein Mann seiner Frau gegenüber immer weiter in seiner Liebe wächst, und zwar genau mit diesem Ziel, dann wird der Frau auch die Unterordnung nicht so schwer fallen. Kriege ich da eine Zustimmung von den Frauen? Ist das richtig? Ja? Vielleicht? Okay. Danke. Gut, damit sind wir am Ende dieses langen Exkurses. Aber ich hoffe, dass wir einfach sehen konnten, dass biblische Seelsorge so ein ganz anderes Konzept ist, als das, was die verzerrte Sicht unserer Gesellschaft uns glauben machen möchte. Und nochmal die Verse. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Und dann war eine weitere Frage, wem sollen sich die Frauen in der Gemeinde jetzt eigentlich unterordnen? Das ist auch eine wichtige Frage, oder? Also wie alle Gläubige sollen sich Frauen dem Herrn unterordnen. Ganz klar. Da sind wir alle gleich. Wir alle sollen uns dem Herrn unterordnen. Und sie sollen sich der Gemeindeleitung unterordnen, genau wie alle anderen Gläubigen auch. 1. Korinther 16, 15 bis 16. Aber es ist auch so, dass sich Unterordnung im Neuen Testament immer auf die eigenen Ehemänner bezieht, wenn Frauen angesprochen sind. Also im Zusammenhang, also wenn Unterordnung und von Frauen gesprochen wird, bedeutet es immer den eigenen Männern. Ich glaube, das ist wichtig, das mal sich vor Augen zu halten. Das Ganze wird dann nochmal deutlicher in Vers 35, da wird das nämlich nochmal von Paulus bestätigt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Das haben wir noch nicht ganz geklärt, das machen wir jetzt in den letzten paar Minuten. Also halten wir erstmal fest, das bezieht sich eindeutig auf verheiratete Frauen. Bevor ich zur Anwendung dieser Stelle komme, möchte ich noch eine letzte andere Bibelstelle mit einbeziehen. Und zwar 1. Timotheus 2, dürft ihr auch gerne nochmal aufschlagen. 1. Timotheus 2, ab Vers 8. Hier heißt es, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold und Perlen und kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Also einmal sehen wir hier, Paulus fordert die Männer hier auf zu beten, und zwar in der Versammlung, ohne Zorn und Zweifel, also im Vertrauen, im großen Vertrauen auf Gott. Und die Frauen, die sollen sich mit würdiger Haltung, mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit auszeichnen. Und zudem sollen sie in der Stille lernen. Und dann Vers 12. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Und ich denke, jetzt wird es klar. Dieser Vers klingt sehr, sehr ähnlich wie die Verse, die wir uns gerade anschauen in 1. Korinther 14. Frauen sollen Männer in der Versammlung nicht lehren. Frauen sollen Männer nicht lehren, weil sie auf diese Weise, in Anführungsstrichen, sozusagen über den Mann herrschen. Das widerspricht Gottes Schöpfungsordnung, wo er zuerst den Mann geschaffen hat und dann die Frau. Sehen wir an ganz vielen anderen Stellen auch, die Schöpfungsordnung. Und das sehen wir auch hier, steht in Vers 13, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Also Paulus begründet dieses Prinzip, dass Frauen in der Gemeinde nicht über, also Männer lehren sollen, mit der Schöpfungsordnung. Das muss uns vielleicht nicht gefallen, aber das müssen wir einfach annehmen, das ist Gottes Wort. Und die Feministin, die evangelikalen Feministin dieser Zeit, es tut mir leid, aber Gottes Wort ist so klar. Und Frauen dürfen so viel tun in der Gemeinde, so viel und auch in unserer Gemeinde. Ihr Frauen, ihr tut so viel. Wir haben hier vorne die Mütter gesehen. Wir sehen immer wieder, da stehen die Lehrer der Kinder, die Lehrer anderer Frauen, die Frauen, die Jüngerschaft machen. Wir sollten mal aufstehen lassen, wer in der Gemeinde alles lehrt und was weitergibt unter euch Frauen. Das werden die meisten sein. An irgendeiner Stelle. Und mithilft und tut und macht. Ihr, alle Frauen hier in unserer Gemeinde sind irgendwie aktiv. Aber Paulus ist auch ganz klar. Frauen sollen nicht über Männer Männern gegenüber lehren. Genau das ist eben dieser Punkt. Denn, genau wie Paulus das hier auch sagt in 1. Korinther 14, das würde diesem ordnungsmäßigen Standard, den er hier gibt, den er hier weitergibt, widersprechen. Ich fasse kurz zusammen. Vor dem Hintergrund der Probleme der Korinther Gemeinde, ihres lieblosen Umgangs miteinander und dem Missbrauch und die Übertretung einzelner Geistesgaben und Überbetonung dieser Geistesgaben, ist es Paulus Ziel, die Zusammenkünfte der Korinther weiter zu ordnen. Denn die waren völlig durcheinander geraten. Und das war schändlich. Und genau aus diesem Grund schränkt er eben auch den Dienst der Frau in der Gemeinde auf eine Art und Weise ein, sodass sie dem Willen Gottes entspricht. Und in 1. Korinther 14 sehen wir eben im Zusammenhang, dass die Frauen im Gottesdienst nicht in Sprachen reden sollen und auch nicht Gottes Wort verkündigen sollen, predigen sollen, ganz klar. Aber leider ganz anders, als wir das heute in der Praxis sehen, in Gemeinden, in evangelikalen Gemeinden, wo der Herr Jesus Christus, wo das Evangelium noch gepredigt wird. Da sind wir inzwischen schon fast eine Ausnahme. Aber so ist Gottes Wort. Was natürlich durchaus möglich ist, ist, dass Frauen, andere Frauen, Jugendliche oder Kinder lehren. Gut. Und wie ist jetzt Vers 35 genau zu verstehen? Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Ich denke, das spricht die Situation an, dass Frauen in der Korinther Gemeinde auf störende Weise Fragen einfach mitten im Gottesdienst gestellt haben. Okay, das kommt bei uns nicht vor. Also wir alle denken uns vielleicht, wer macht sowas? Aber ich kann euch sagen, in der Gemeinde, in der ich früher war, in der Gemeindegründung, da ist das fast jeden Sonntag vorgekommen. Da wurden einfach Fragen gestellt, mitten in der Predigt. Ich fand das völlig störend. Also damals habe ich noch nicht gepredigt. Da war ich nur dabei. Aber sowas passiert auch heute noch. Nur weil es bei uns nicht passiert. Und ich denke, wenn wir in den Gemeinden um uns herum, redet mal mit Jeff, fragt ihn mal, ob das nicht vielleicht auch bei ihm vorkommt. Genau. Und vor dem Hintergrund der Ordnung im Gottesdienst soll das eben nicht so sein. Vielmehr sollen sie, also die Frauen, ihre Männer, also Fragen zu Hause stellen, wenn sie Fragen haben, die das, was verkündigt wurde, angeht. Hier noch ein Zitat und das ist tatsächlich das letzte heute. Anstatt mitten in der Botschaft eine Frage zu stellen, sollte eine Frau warten und ihren Mann nach dem Gottesdienst zu Hause danach fragen. Unverheiratete Frauen konnten nach dem Gottesdienst ihre Väter oder einen anderen Mann in der Gemeinde fragen. Männer konnten wahrscheinlich Fragen stellen, ohne Kommentare abzugeben. Aber zu viel davon würde die Reihenfolge des Dienstes und den erbaulichen Wert der Botschaft ruinieren. Okay, und damit bin ich am Ende meiner heutigen Botschaft. Wir haben die einzelnen Aussagen jetzt schon auf unsere Zeit angewendet. Wir haben es ganz konkret gemacht, wie das in unseren Gottesdiensten aussieht. Aber was können wir alle, also nicht nur die Frauen, sondern was können wir alle hier für uns mitnehmen? Irgendeine Lehre muss es für uns alle haben, oder? Und das hat es auch. Wir können hier sehen, wie wichtig dem Herrn unsere Anbetung ist und die Ordnung und die Anständigkeit unserer Gottesdienste. Wir können hier sehen, wie wir alle in die Gemeinde kommen und miteinander Gottesdienste feiern und wie wir uns in der Anbetung verhalten sollen. Denn die Art und Weise, wie wir uns verhalten, wie wir miteinander umgehen, wie wir in die Gemeinde kommen, wie wir miteinander und mit Gott interagieren, reflektiert irgendwo die Eigenschaft Gottes, sollte sie reflektieren auf richtige Art und Weise. Gottes Ordnung, Gottes Heiligkeit, Ehrfurcht und die Wichtigkeit natürlich von Gottes Wort und aber auch unsere Haltung gegenüber unserem Herrn Jesus Christus, der ja das Haupt unserer Gemeinde ist. Und ich habe euch noch einen Vers mitgebracht, der eine Ermutigung an uns alle sein soll, eine Herausforderung. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Amen.